Also ich heiße Stefan Ossenkopp, bin 37 Jahre alt. Ich bin geboren in der Stadt Hildesheim. Das ist in Niedersachsen und liegt in der Nähe von Hannover. Ich bin im Oktober 2002 nach Berlin gezogen, weil ich hier so eine Art Neuanfang machen wollte. Und habe dann den Weg, also ich war erst in Köln und dann bin ich nach Berlin gekommen, den Weg hierher gefunden, weil ich einfach irgendwie mitten ins Wespennest wollte und irgendwie alles verändern. Und Berlin ist ja so ein ziemliches Wespennest. Also ich war vorher beschäftigt bei einem, ich war angestellt bei einem Verlag, der ist in Deutschland auch sehr bekannt, der ist Intro Verlag. Und der macht also diese Hochglanzblätter für Jugendliche, wo es dann also um Musik und Mode geht. Und ich habe dann da im Sommer 2002 quasi gekündigt und wollte dann auch aus der Stadt raus. Köln ist eine sehr, sehr schöne Stadt, aber ich brauchte einfach einen Tapetenwechsel. Der innere Beweggrund war, dass ich irgendwie ganz klar gebrochen hatte mit dieser Glitzerwelt und alle Medienunternehmen wollten nach Köln. Und es ist eine gewisse, es glitzert und glänzt alles, aber es ist eigentlich nur eine Fassade. Dahinter spielt sich eigentlich eine Gesellschaftstragödie ab. Also die sozialen Beziehungen sind extrem oberflächlich, die sind nur an der Karriere orientiert. Und das ist ja nicht einfach, oder andersrum gesagt, es ist ja nicht schwer, das alles herauszufinden. Aber wer hat dann persönlich den Mut, da aufzustehen und zu sagen, wisst ihr, dass diese Form von Gesellschaft so eigentlich nicht funktioniert? Und mir war klar, dass ich irgendetwas in der Richtung machen wollte, aber ich wollte das nicht in Köln machen. Ich bin dann nach Berlin gekommen und habe erst mal geguckt, wie kann ich überhaupt einen Neuanfang starten? Weil ich wirklich, ich habe alles, was ich an Zeug besessen habe, an Platten und Videos und so weiter, das habe ich alles verscherbelt oder habe es an diesen Oxfam, das ist dieser britische Trödelladen, alles verschenkt. Die konnten sich das, also eine ganze Autoladung mit 2000 Platten abholen bei mir. Und ich habe das deswegen gemacht, um erstmal zumindest klar Schiff zu machen. Also mein Vater war bei der Marine, deswegen kenne ich diese Ausdrücke. Also um einfach erstmal die Stube sauber zu fegen. Aber es war viel tiefgreifender, weil es war natürlich irgendwie ein innerer Bruch vollzogen. Man wacht morgens auf und sagt sich, du musst dich ändern. Du musst einfach bestimmte Ideen, die nicht verloren gehen dürfen in der Gesellschaft, musst du einfach verkörpern lernen. Und deswegen habe ich erstmal in Berlin einen Neuanfang gesucht, aber rein äußerlich wird das natürlich nicht klappen. Das ist irgendwie eine tiefe seelische Veränderung, die da vonstatten gehen muss. Und da bin ich noch bei. Ja, es ist irgendwie so, als wenn du nach einer Fete oder so, du hast also noch eine Menge, weiß ich nicht, zerpflückte Kleidung und so weiter und du wachst auf und merkst, du hast einen riesen Fehler begangen. Irgendwas ist komplett schief gelaufen. Also man ist noch irgendwie voller Dreck und man riecht aus dem Mund und man sagt sich, ich möchte so nicht leben. Ich möchte einfach nicht, das tun zwar hier alle, also wenn man dann zum Kölner Karneval da rumgegangen ist, die Leute, sind völlig aus dem Häuschen. Die sind wirklich überhaupt nicht mehr menschlich eigentlich, sondern es geht nur noch darum, da ein Maximum Kitzelgefühl und Spaß rauszukriegen. Und ich habe mich ekelig gefühlt. Ich habe mich total ich habe mich selbst angeekelt und gedacht, nein, das musst du jetzt komplett revolutionieren. Du musst jetzt einfach dein Leben revolutionieren und vielleicht machen ja andere auch noch mit. Ich glaube, dass ich dafür keine Definition brauche, sondern dass ich, ich muss ein Experiment machen. Ob es solche Werte überhaupt wirklich gibt, kann man nur in so einem kritischen Beweis, glaube ich, herausfinden, indem man selber sie ausprobiert. Also indem man anstatt an den Leidenden oder an den Menschen, die es ja auch in Berlin oder in jeder Großstadt gibt, vorbeigeht, anstatt die links liegen zu lassen, einfach mal hingeht und sich selbst komplett überwindet. Also genau das Gegenteil von dem macht, was die Mama einem gesagt hat, dass man also nicht zu fremden Männern gehen soll und dies und das. Und man erhält alle möglichen Formen von Rationalisierungen, warum die Erscheinungen um einen herum eben so sind, wie sie sind. Und meistens heißt es, die Leute haben selber Schuld. Aber wenn man mal anstatt diese traditionellen Überlieferungen, warum die Gesellschaft so ist, einfach nur, wenn man die mal beiseite lässt und einfach mal auf solche Menschen zugeht und wirklich mal fragt, was ist los? Also jetzt nicht provokant, sondern wirklich liebevoll, indem man wirklich mal und dann Hilfe anbietet und sagt, ich möchte mich mit dir wirklich mal unterhalten, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du so bist, wie du bist? Und es stellt sich meistens, also ich habe das gemacht und es stellte sich heraus, dass das ganz normale Leute waren, noch vor relativ kurzer Zeit. Teilweise ist es 20 Jahre her, teilweise nur wenige Jahre, aber es hat immer irgendein Bruch stattgefunden, irgendetwas ist da zerbrochen oder sie sind schwach geworden an einem bestimmten Punkt und sind in irgendetwas hineingeraten, wo sie dann selber nicht mehr rausgekommen sind. Und die sind einfach an einem Punkt, wo sie dann in ihrem ganzen Wesen also wirklich wie gestrandet aussehen. Und wenn man aber mal deren Leben zurückverfolgt und sich anguckt, dass das ja auch mal Neugeborene waren und Kinder, die zur Schule gingen meistens, dann kann man für vieles, was denen passiert ist, die Leute selber oft gar nicht zur Verantwortung ziehen. Oder man muss irgendwie sagen, okay, du hast Fehler gemacht und von mir aus auch viele, aber wie reagiere ich als Individuum darauf? Reagiere ich wie alle anderen und sagen, ja, du bist selber schuld und du musst dich selber rausziehen? Oder bin ich dieser berühmte Samariter und sage, okay, ich versuche herauszufinden, wie kann man dich da rauskriegen? Und das würde ich allen raten, die glauben, dass Werte in irgendeiner Weise nur lexikalische Begriffe sind, das mal auszuprobieren. Die Wahrheit muss man lieben lernen. Man muss die Dinge selbst herausfinden wollen. Viele wissen, dass es so nicht weitergeht, dass wir von einem Krieg in den nächsten stolpern, dass wir jetzt schon Krieg haben anhand von religiösen Trennlinien. Und dass wir vor einem Wirtschaftskrach, vor einem Finanzkrach stehen. Also es kommt richtig dicke und immer dicker. Und die Leute wissen eigentlich, dass es so nicht weitergeht. Die Frage ist nur, ob die Leute aufhören, an dem Menschenbild und an dieser Form von Gesellschaft, die sie sich irgendwie hier rationalisiert haben, festzuhalten. Also die sollten das einfach loslassen. Und die Tragödie kann nur verhindert werden, wenn viele Menschen aufwachen und viele Menschen sagen, okay, diese Form der Gesellschaft hat nicht funktioniert, lass uns eine neue aufbauen. Welche Werte funktionieren denn? Welche können wir tatsächlich in die Tat umsetzen? Jeder hat Vorstellungen von einer besseren Welt, aber man muss darum auch wirklich, wirklich kämpfen. Also individuell, aber dann eben auch in der Gesellschaft als Ganzes. Also die Büso habe ich kennengelernt, als ich nach Berlin kam. Das war also im Oktober 2002. Ich bin Mitglied geworden 2003, nachdem ich mich vor allen Dingen mit der Person Lyndon LaRouche auseinandergesetzt habe oder anfing, mich mit ihr auseinanderzusetzen, indem ich vor allen Dingen seine Schriften angefangen habe zu lesen. Also wer wirklich wissen will, was Büso, oder in dem Fall ist es ja eine Abkürzung für eine Partei, die heißt Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Wer wirklich herausfinden will, welche Ideen wir umsetzen wollen in der Gesellschaft, der sollte anfangen, Lyndon LaRouche zu lesen. Also das ist, glaube ich, der beste Schritt, weil es gibt viele Annahmen über die Büso und Gerüchte und dies und jenes, aber da ist es genau mit der Wahrheit ist es da nicht anders, sondern man kann es erst herausfinden, indem man die Leute trifft, indem man Leute wie mich oder andere einfach kennenlernt. Ich habe ein Buch von Platon mitgebracht. Und zwar habe ich als erstes, als ich mich mit diesen Fragen der Wahrheit beschäftigt habe, bin ich erst ans Philosophiefach in einer Bibliothek hier im Prenzlauer Berg gegangen und habe mir dann ein Werk von Platon rausgenommen und das war das Symposion oder Gastmahl. Und da ging es eben um den Begriff, also eigentlich ging es um den Gott Eros und alle sollten also in hohen Tönen diesen Gott beschreiben. Und dann kam Sokrates und hat gesagt, eigentlich klingt das alles ganz schön, was ihr sagt, aber ich habe gehört von einer Frau, die hat mich aufgezogen und mich, also es war meine Lehrerin, dass Eros gar kein Gott war, sondern sowas zwischen Mensch und Gott. Und dann kommen die eben auf den Begriff der Liebe. Und ich war so ergriffen von diesen neuen Gedanken, die da so in meine Seele traten, dass ich dachte, das muss ich weiter verfolgen. Das hat große Wichtigkeit. Und seitdem ist das Werk von Platon für mich absolut zentral für die Art von menschlichem Denken oder sagen wir Denken, das wirklich sich nach Ideen orientiert. Das hat man bei der Philosophie, die sonst so kursiert, eigentlich nicht. Aber das gibt es. Also die Leute, die mal sagen, ach, das gibt's doch nicht, wovon du sprichst, und das sind alles nur krause Ideen. Nein, das gibt es. Und Schiller zum Beispiel wusste das, und der wusste, dass diese Gesellschaft im Athen wirklich existierte. Jetzt auch nicht unbedingt, die war nicht überall perfekt, aber im Grunde war es eine ideale Gesellschaft, die existierte. Und Platon und Sokrates sind Zeichen dafür, dass diese Gesellschaft bewusst zerstört worden ist. Also die sogenannten Sophisten waren auch Philosophen, nannten sich Philosophen, hatten aber eine Philosophie, wie wir sie heute nennen würden, vielleicht Existenzialismus oder der Mensch ist schlecht und es gibt keinen Sinn und Ideale, das ist eine Geisteskrankheit und so weiter. Und damit haben sie also die Gesellschaft in Athen unterhöhlt. Denn man hatte Athen militärisch nicht besiegen können. LaRouche beschreibt das Schicksal Amerikas seit 1945 mit dem Schicksal Athens, seitdem die Sophisten in das Gesellschaftsleben eintraten. Also, und dann auch Athen in Kriege verwickelt haben, in einen Krieg nach dem nächsten. Erst in einem Völkermord auf der Insel Melos und dann in den sogenannten Peloponnesischen Krieg. Und das war ein endloser Krieg, der die Gesellschaft auszehrte. Und am Ende eines solchen Prozesses gibt es eine Gesellschaft, die natürlich nicht mehr an Ideale glaubt, weil sie ausgezehrt ist. Weil Generationen aufwachsen, Kinder aufwachsen in einer schon sich selbst zerfleischenden Gesellschaft. Die wachsen schon im Krieg aus, die werden mit kriegerischen Idealen gefüttert und so weiter. Aber dieses Werk, das wir von Platon haben, zeigt uns eben auch, dass man trotz all dem immer wieder einen Neubeginn machen kann. Das zeigt uns das Werk von Bach und das zeigt uns heute das Werk von LaRouche, repräsentiert für mich genau das. Eigentlich einen Neubeginn. Wir brauchen ein neues Weltwirtschaftssystem, wir brauchen eine Erneuerung der Nationen, eine Erneuerung von menschlicher Kultur, Gesellschaft, der Individuen. Und darüber müssen unsere Gedanken jetzt einfach ständig kreisen, wenn wir wirklich eine Chance haben wollen. Denn sonst landen wir irgendwo im Museum oder es sind ja schon andere Gesellschaften, die sich für prunkvoll und herrlich gehalten haben, zusammengebrochen. Und warum sollte uns das nicht passieren, wenn wir nicht aufpassen? Leute, man darf das Lachen und den Humor nicht vergessen. Man darf, die Krise ist mag erschütternd, ja. Aber wenn wir sie lösen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Und man arbeitet mit Menschen viel besser zusammen, wenn man lächelt, wenn man Humor hat, wenn man die Sache immer mal wieder ein bisschen auflockert. Bei aller Ernsthaftigkeit muss man einen gewissen, was Schiller den Spieltrieb nennt, eine gewisse Lebendigkeit und innere Freiheit mitbringen, weil mit einer Verknöcherung oder mit so diesem boshaften Ernst werden wir die Krise auch nicht lösen können. Ich denke, dass die meisten Leute aus bestimmten Gründen, die oftmals gar nicht so schwerwiegend sind, die fundamentalen Werte aus dem Blick verloren haben. Ich glaube nicht, dass etwas, was einen wahren Wert verkörpert, also sagen wir mal Gerechtigkeit als Begriff, wenn ich Begriff oder Idee sage, im platonischen Sinne meine ich, die ist real, ja, dann glaube ich nicht, dass diese reale Idee verfällt, also so wie eine Pflanze verfällt, wenn sie also weggeworfen wird, dann vergilbt sie. Ich glaube nicht, dass die Werte verfallen, sondern dass wir sie nicht mehr in unsere alltägliche Praxis einbeziehen, in unser Denken, in unser Handeln, von Moment zu Augenblick, also von Augenblick zu Augenblick, aber auch über die lange Perspektive. Also wenn man ein Kind ist schon, macht man sich Gedanken über diese Frage, über ganz große Fragen, universelle Fragen, das Universum und wie groß ist das. Und ich kann mich daran erinnern, was ist dahinter oder ist irgendwas dahinter, ist nichts dahinter. Und da macht man sich die Fragen natürlich dann über Leben und Tod. Und also die Fragen einer gerechten Gesellschaft und so weiter kommen alle mit rein. Und wenn wir einfach dieses, was ich vielleicht jetzt irgendwie kindlich nennen würde, dass man sich die großen Fragen stellen, das müssen wir uns wiederholen. Wir haben vielleicht nicht alle Antworten parat, aber wir müssen uns diese Unbescholtenheit einer kindlichen Herangehensweise an die großen Fragen wieder zurückholen. Denn diese Sachen sind immer noch da. Ich glaube, die kann man wiederbeleben und sie sind da. Wir müssen uns nur umdrehen und sie wieder anschauen. Sokrates war, was man in der Physik vielleicht eine Singularität nennen würde. Er war ein Punkt, in dem alles zusammentrifft. Die größten Ideen, die ein Mensch haben kann, also Unsterblichkeit der Seele, Gerechtigkeit, was ist Glückseligkeit, Güte und so weiter. Wie baut man einen gerechten Staat? Wie muss der organisiert sein? Und so weiter. Aber damit war er eine Ausnahme in seiner Zeit, denn die Dokumente, die wir von Platon haben über Sokrates, sind schon Dokumente, dass die athenische Kultur unterlaufen worden war von den Sophisten. Die Sophisten, die nicht wussten, wovon sie sprachen, weil ihre Lehren absurd waren. Und was mich an Sokrates begeistert ist, dass er, anstatt zu sagen, ich habe recht und ihr seid alle verrückt, dass er den Leuten Fragen gestellt hat und sie ihre eigene Absurdität bewiesen haben. Und diese eigene, dass die Leute durch eine geschickte, durch einen Lockstoff oder so, dorthin geführt worden sind, wo sie selber merken, ich rede Unsinn, ich weiß gar nicht, was ich sage. Und ich dachte, oh. Und die Sophisten, der eine Sophist sagt dann ständig, aber ich habe doch große Vorträge gehalten und alle hören mir zu, ich bin der bestbezahlte Sophist, alle Studenten kommen zu mir, die besten Bürger schicken ihre Schüler zu mir und jetzt in einem kurzen Gespräch mit dir fällt mir auf, dass ich das, wovon ich rede, gar nicht verstanden habe. Dass ich gar nicht weiß, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Und Sokrates war eben so eine Figur, die damit Aufsehen erregt hat und dann zum Tode verurteilt worden ist, dass er die Menschen dahin gebracht hat, sich selbst zu entlarven. Aber das fehlte natürlich jetzt noch, dass man, also die Gesellschaft ist dann zusammengebrochen. Es fehlte natürlich die positive Komponente. Die Partei, die ihn zum Tode verurteilt hat, hieß die Demokratische Partei. Ja, und das ist die Ironie, dass im Namen der Demokratie Sokrates hingerichtet worden ist. Man muss sich also über diese, wenn man von Demokratie und all diesen Sachen heute spricht, Freiheit, gerechte Welt, da muss man viel tiefer gehen, als nur diese Begriffe zu verwenden, weil die Begriffe sind oft und schnell abgedroschen. Leute haben diese Begriffe in den Mund genommen, die das sagen, ja, aber was anderes machen, die Demokratie sagen und Krieg machen. Und wenn solche Leute diese Begriffe verunreinen, dann muss man erstmal die Begriffe wieder herstellen. Und ich glaube, da müssen wir ran. Da müssen wir auf jeden Fall eine breite Diskussion haben. Trotz dem alten Drachen, trotz des Todesrachen, trotz der Furcht dazu. Und dann heißt es weiter, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe, in gar sicherer Ruhe.